Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hooked FM Feedback. Wir wollen mal wieder eure Fragen beantworten und ein bisschen zurückblicken auf die letzten Monate Hooked. Ich bin Tom und neben mir sitzt der Robin.
Hallo.
Und das haben wir jetzt schon, ich glaube, 4 Monate oder so nicht mehr gemacht. Okay. Wir haben ja mal gesagt, wir wollen das so quartalsmäßig machen. Das verläuft sich manchmal auch ein bisschen, weil ich auch...
Ja, die Quartale verlaufen sich eher, also gefühlt. Das liegt nicht an uns, das liegt an der Zeit.
Das auf jeden Fall auch, aber weil ich ja auch immer ein bisschen warte, dass das Feedback reinkommt. Und dann verschiebt sich eben dieser Zeitraum auch ein bisschen. Also vielleicht machen wir auch mal nur 3 Feedback-Podcasts im Jahr oder sowas. Ich würde das eher davon abhängig machen und mich jetzt nicht ganz rigide an die feste Struktur halten. Ich hoffe, das ist für euch auch in Ordnung. Aber würde natürlich trotzdem gerne wieder anfangen mit einem Blick zurück auf die letzten Monate, also vor allem auf das letzte Quartal 2021 und jetzt halt auch den Anfang von 2022. Von mir gab es das Heft-CD-Video, du hattest das Gute-Reisen-Schlechte-Reisen-Video, wir hatten mal wieder eine Ausgabe von Anime Awesome Podcast, wir hatten die Halo-Review, die immer noch sehr schönes Feedback bekommen. Wir hatten das GTA-Video zu den Remasters und mein Video zu den Arcade-Sticks, das ihr euch bitte alle noch angucken sollt. Und 2 Item-Gets. Mhm. Und dann jetzt eben gerade erst die GOTY-Videos. Und zu dem Zeitpunkt, wenn das hier rauskommt, dieser Feedback-Podcast, sind auch unsere Parfum-Videos schon rausgekommen.
Der Satz, auf den ich seit 7 Jahren warte, dass wir ihn sagen können. Unsere Parfum-Videos sind da.
Außerdem haben wir ziemlich viel Mario Party gespielt, was ich auch noch als erwähnenswert halte, weil wir das ja auch gerne weitermachen wollen. Ace Attorney ist gestartet bei Time to 3 mit Mats und mir. Und du und Mats habt Ratsherrin noch mal eine neue Folge rausgebracht und ja auch den Plan, da mehr zu machen.
Genau, wir sind da, also das, wir arbeiten da halt auch mit Leuten zusammen und warten noch ein bisschen auf Leute, weil wir halt da ein bisschen mehr Zeit wieder reinstecken wollen und hoffen, dass das in den folgenden Monaten dann konkretisiert sich selbst, ja. Es liegt nicht ganz komplett in unseren Händen, wann und wie und wo das losgeht, aber wir hoffen bald.
Das Gefühl kennen wir ja.
Oh ja.
Dass man manchmal auch einfach ein bisschen warten muss. Ja, genau. Gibt es denn da irgendwie Projekte oder so, die du, wo du Behind-the-Scenes-Informationen noch ergänzen möchtest? Irgendwas, was dir auf den Herzen liegt?
Ja, weil, also das ist jetzt schon wieder dann auch ein bisschen her, dass dann zum Beispiel das Kingdom Hearts-Video kam, was ein größeres Patreon-exklusive Sache war. Und ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, aber ich würde es auch nochmal betonen wollen, der dritte und letzte Teil dieser WTF-basierte in Kingdom Hearts-Reihe ist bereits fertig geskriptet. Genau. Das ist fertig.
Und genau im letzten Feedback-Podcast
hatte ich gesagt, ne?
Geredet, weil das war, glaube ich, der letzte Feedback-Podcast war wirklich kurz nach dem Release von der WTF passiert.
Ja, und mein ursprünglicher Plan war, dass ich 2 kurze Videos dazwischen schiebe, wovon dann eines Patreon-exklusiv, Patreon-Steady-exklusiv, das andere für alle kommt, die müssen aufeinander aufbauen. Das sollten relativ kurze, schnelle Videos werden und dann wollte ich mich auf das letzte Kingdom Hearts-Video stürzen, sodass das eigentlich dann jetzt schon alles fertig sein sollte. Wie es dann aber so immer so ist, wurden diese 2 Videos, die ich dazwischen schieben wollte, gigantisch groß. Auch da habe ich jetzt, eines, der ist komplett fertig geskriptet bereits und es ist das längste Skript, das ich je geschrieben habe. Es ist länger als das Kingdom Hearts Skript. Also eins, die einzelnen, es ist länger als das letzte Kingdom Hearts Video.
Ist das eine Drohung, Robin? Du sagst das so.
Naja, es ist ja vielleicht so ein bisschen eine Drohung an mich selbst.
Ich wollte gerade sagen, am ehesten ist es eine Drohung an dich im Aufnahme- und Schnittprozess.
Ja, also die entsprechende Spielefunktion ist alles komplett aufgenommen und was ich jetzt noch machen muss, ist das zweite Video zu skripten und dann halt beide Videos aufzunehmen und zu schneiden und danach wird dann weiterhin, das geht dann weiterhin das Kingdom Hearts Video an, aber das ist der Grund, wieso das alles ein bisschen dann, wie man das von mir gewohnt ist, länger gedauert hat, einfach weil die Pläne dann weiter eskalierten und dann kommt ja auch sowas wie Halo dazwischen, jetzt kommt bald Elden Ring raus, mal schauen, was wir dazu machen, da wird es auch weiterhin Verzögerungen immer mal wieder zwischendurch geben, weil wir einfach weiterhin Videospiele begleiten.
Jetzt kommen auch wirklich
ja
alle
so.
Spiele raus, deswegen.
Genau, aber ich wollte euch einfach nochmal betonen, dass auch auf der Patreon-exklusiven Seite da größere Dinge weiterhin in Arbeit sind und nicht vergessen wurden.
Genau, also wir haben ja auch gerade erst uns mal ein bisschen zusammengesetzt, quasi mal so ein richtiges Meeting gemacht, zu zweit.
Ja.
Und tatsächlich machen wir das auf die Art gar nicht so oft und ich hatte das Gefühl, das war wahnsinnig aufschlussreich und produktiv und wir haben da schön Pläne geschmiedet für das kommende Jahr und haben da halt ein paar Sachen vor, was so Formate und sowas angeht. Ich will jetzt noch nicht so offiziell ankündigen, weil, wie es dann immer so ist, kann ja irgendwas dazwischen kommen. Aber da kommen auch Sachen auf euch zu, die halt in beide Richtungen gehen. Also wir wollen das eigentlich immer so ein bisschen ausgleichen, dass wir Inhalte haben, auf die ihr alle zugreifen könnt, vollkommen unabhängig von der finanziellen Situation oder sowas. Und dann aber eben auch als Motivation natürlich, weil wir ja über Patreon und Steady vor allem finanziert werden, da motivieren wollen zum Supporten, dass es also beides gibt, so wie wir das halt auch schon in der Vergangenheit gemacht haben, dass man irgendwie die Hälfte eines Formats auf der Seite für alles und die Hälfte ist exklusiv oder sowas. Genau. Das versuchen wir, da versuchen wir immer diesen Balanceakt zu gehen. Und da haben wir ein paar schöne Pläne, ein paar Sachen, auf die ich mich auch schon sehr freue wieder. Aber ich habe mich jetzt auch sehr gefreut über sowas wie das Parfum-Video, dass wir das mal gemacht haben.
Eine dumme Idee, schön umgesetzt.
Und auch die Goti-Videos haben mir richtig Spaß gemacht in diesem Jahr, weil auch so Sachen wie der Produktionsprozess inzwischen so drin sind, dass das ganz gut geht, auch wenn man dann ab und zu mal, ne, also in dem Fall hatten wir mal was, dass wir einen Gast ursprünglich eingeladen haben, der konnte dann nicht und dann mussten wir so ein bisschen umdisponieren und dann hat sich alles ein bisschen verzögert, aber es hat dann am Ende trotzdem super funktioniert und das war auch schön zu sehen, wie viel Spaß ihr daran hattet.
Wirklich.
Genau, und ansonsten, also ich mochte im letzten Jahr oder in diesen letzten Monaten, seitdem wir den letzten Feedback-Podcast gemacht haben, ich glaube, mein persönliches Lieblingsvideo von den Sachen, die ich jetzt gemacht habe, ist das Heft-CD-Video. Mhm. Das mag ich total gerne. Ich mochte aber auch, also ich finde die Halo-Review von dir war so ein allumfassendes Ding von, okay, wir haben zum einen diese Review, die auch ziemlich lang ist und sehr emotional logischerweise, weil du ja da sehr drin bist in Halo einfach und dann aber wirklich noch mal so einen diesen Guilty Gear Effekt haben von Leuten, die bis heute kommentieren. Also das
Guilty Crown.
Guilty Crown. Gear. Was habe ich gesagt?
Guilty Gear.
Guilty
Deswegen war ich kurz verwirrt.
Okay, Guilty Gear hat das wirklich gar nichts zu tun. Nee, aber dass da die Leute immer noch kommentieren und
aber
inzwischen ist es ausbalanciert.
Ich muss es ist deutlich ausbalancierter bei Halo, weil da ein also so ein bisschen das, was ich auch erwartet habe, dass sich da die Meinung so ein bisschen spaltet, gerade mit zunehmender Zeit weg vom Release. Und ich glaube, wo sich viele zusammenkommen, ist, dass viele Leute die gleichen Kritikpunkte da im Endeffekt haben tatsächlich. Und dass, glaube ich, nur wenige Leute ganz ehrlich als völlig verrückt und unrealistisch meine Kritikpunkte wegschieben würden. Sondern dass es meistens einfach so ist, dass diese Kritikpunkte, die dieses Spiel hat, viele Leute einfach nicht so wirklich interessiert.
Ja.
Und das ist ja etwas völlig Valides. Genau. Da sind einfach die persönlichen Vorlieben und Schwerpunkte anders gesetzt.
Genau. Also das ist auch faszinierend zu sehen, wie sich da die Meinung, die öffentliche Meinung so ein bisschen entwickelt hat.
Ja.
Weil es war ja sehr so, ich glaube, die Review kam ein paar Tage vor Release.
Genau, das war pünktlich zum Embargo.
Und da waren ja sehr viele Leute sehr sauer.
Ja, genau, weil wir halt sehr ein Outlier waren. Es gab uns und dann ein paar Tage später noch die GameStar. Aber ansonsten gab es da ja nicht so viel, was wirklich entschieden negativ war.
Ja, aber das war dann schon so der akzeptierte Fakt, Halo Infinite, wie das halt manchmal so ist, ne? Halo Infinite ist ein super Spiel und ihr habt offensichtlich Unrecht und keine Ahnung und habt es falsch gespielt.
Ja.
Aber das kommt ja von Leuten, die selbst gar keine Erfahrung mit dem Spiel haben.
Ja.
Und das ist dann manchmal eine sehr interessante Gruppendynamik, die da entsteht.
Also ich habe auch vergessen, wie stressig einfach diese Erwartung ist und dieses wir haben überlegt, okay, kommt das dann gut an, ich vor allen Dingen, weil ich ja selbst auch gespielt habe, wie kommt das an, kommt das gut an, kommt das schlecht an, du hast gar keine Ahnung, was andere Leute dazu sagen, deswegen ist ja auch der Vorwurf, dass man einfach nur konträr laufen will, komplett bescheuert, weil du weißt literally nicht, was der Content sein wird, als ich dann gesehen habe, dass die 9 kamen und die hohen 8er, da kriegst du so,
da war ich aber auch sehr überrascht von, dass es wirklich so gut ankam. Weil ich hätte super mit einem niedrigen 80er-Schnitt oder sowas gerechnet, dass das so in die Richtung geht, eben weil das Spielgefühl so gut ist, aber das Game-Design halt nicht. Aber dann kam es doch auch aus meiner Erwartungshaltung her deutlich besser an.
Ja.
Aber ist ja auch total valide zu sagen, ich finde das super geil, aus diesen und diesen Gründen.
Ja.
Ist ja jetzt mit Pokémon eine ähnliche Situation,
wo
viele Leute auch sagen, ich finde das total super. Und manche Leute aber auch sagen, das ist der übelste Scheiß. Ich weiß nicht, wie man damit Spaß haben kann.
Und ich kann beide verstehen. Weil auch da oft die Kritikpunkte die gleichen sind. Und einfach die Schwerpunkte so anders
sind. Was ich nur nicht mag, ist diese, jemand hat eine andere Meinung als ich. Und ich versuche jetzt Umstände zu finden, um das quasi zu kontextualisieren, weil ich es nicht so richtig akzeptieren kann.
Die haben das nicht durchgespielt. Die haben gar keine Ahnung. Die mögen das, weil sie korrupt sind.
Ihr werdet bezahlt von Pokémon oder habt irgendwie irgendeinen Bias zu Pokémon oder sonst irgendwie. Und das ist manchmal.
Wenn das jemand sagt, dann offenbart sich diese Person als recht ahnungslos und recht nicht wirklich in der Lage, kritikfähig mit irgendwas umzugehen. Muss man wirklich sagen.
So, okay. Ich glaube, Das reicht so als kleine Zusammenfassung, oder? Hast du noch irgendwas den letzten Monaten oder so?
Ich glaube, es war alles.
Es riecht übrigens immer noch nach Parfum in diesem Büro. Es ist
aber nicht so, ist mir gar nicht aufgefallen mehr.
Doch, es riecht immer noch. Also ich merke es vor allem immer morgens, wenn ich reinkomme ins Büro und dann mache ich halt Fenster ein bisschen auf und dann gewöhnt man sich auch irgendwann dran. Ja. Aber wenn man wieder so rausgeht und dann wieder reinkommt, dann merkt man schon noch, dass so ein kleiner, weil ihr müsst euch vorstellen, die Aufnahme von dem Parfum-Video ist für uns jetzt gerade
2 Tage her.
Zwei oder drei, ja. Und es ist schon deutlich weniger geworden, aber ich freue mich, wenn es nächste Woche hoffentlich weg ist. Okay, dann fangen wir mal an mit den Fragen von unseren SupporterInnen mit Joke Gaming. Ich hätte einmal die obligatorische Frage: Wie seht ihr in 2022 die Zukunft von Hooked? Werdet ihr bald auch Teil der Microsoft Gaming-Marke?
I wish, also wenn Film ankommt und mir 800.000 € für meinen Anteil bietet, dann ja, mache ich.
Bist du dann noch dabei bei Hooked oder verkaufst du quasi die Marke? Und habe ich was mitzureden?
Ich lasse mir in beide Richtungen mit mir reden.
Aber dass du den Preis so niedrig ansetzt, finde ich ja
für Hooked
fast schon beleidigend.
Für 800.000 € für das
ist Microsoft, die können sich das leisten. 8 Millionen mindestens.
Sind mindestens Bungie-Money wert.
Unter Bungie geht nix.
Wirklich.
Genau, ansonsten haben wir die Frage ja, glaube ich, schon ein bisschen beantwortet, wie wir 2020.
Ja, das war schon ein sehr allgemeiner Ausblick.
Aber vielleicht, also auf das Spielejahr bezogen, bin ich sehr optimistisch.
Oh ja.
Gerade dadurch, dass mich Pokémon Legenden so positiv überrascht hat, wo ich ja wirklich dachte, da habe ich Angst vor. Und aber auch, dass eben jetzt noch so Sachen anstehen wie Elden Ring, dass Sifu gerade gut ankommt, Olli Olli World richtig cool ist von dem, was ich bisher gespielt habe. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und auch die letzte Nintendo Direct hat gezeigt, okay, Nintendo hat auch ein paar Eisen im Feuer für das erste Halbjahr und dann auch noch Xenoblade Chronicles für den Herbst. Das ist richtig cool.
Mhm.
Da bin ich sehr optimistisch gerade.
Ich auch da. Und ich glaube, wir wissen ja auch dann sicherlich noch nicht alles, was da auf uns zukommt. Ich bin zum Beispiel interessiert daran bei Pokémon. Ich kann mir gut vorstellen, dass da Ende des Jahres noch mal was kommt, weil die ja an mehreren Spielen meistens arbeiten und ja, dass dieses Spin-off-Ding ist. Und wer weiß, ob da.
Du meinst als Ankündigung oder wirklich als Release?
Wahrscheinlicher als Ankündigung, aber ich träume einfach mal und vielleicht sogar ein Release. Wer weiß.
Das wäre weird. Pokémon-Spieler im gleichen Jahr.
Aber das macht Nintendo ja irgendwie auch ganz gern, diese Ankündigung, wie jetzt gerade erst mit der Direct. In 3 bis 6 Monaten kommt dieses Spiel raus. Why not? Also, und das wäre dann ja wieder wahrscheinlich ein klassisches neue Generation-Spiel, was dann vielleicht ein paar Stärken von Legends übernimmt.
Das glaube ich wiederum nicht so richtig, weil Game Freak die ja normalerweise machen und Game Freak haben ja jetzt an Arceus gearbeitet. Mhm. Das heißt, deren nächstes Spiel ist, glaube ich, wirklich noch so 2 Jahre hin jetzt. Und ich denke, eine Ankündigung halte ich für realistisch für nächstes Jahr irgendwie nochmal einen Remake oder sowas oder irgendwas so in die auch spin-offigere Richtung, weil so wirklich eine neue Generation abgeben, traue ich Game Freak nicht so ganz zu. Ich fände es mal super cool, wenn mal eine andere Entwicklerfirma das macht, solange es nicht die ist, die jetzt die letzten Remakes gemacht haben, weil das fand ich jetzt nicht so gut. Ansonsten würde ich vor allem denken, dass wir bis Ende des Jahres noch DLC sehen werden für Arceus.
Sure.
Irgendwie eine neue Insel oder ein neues Gebiet. Irgendwie
wäre
so
sehr einfach, mit DLC zu erweitern. Sehr, sehr logisch irgendwie, wie du sagst, mit der Insel. Hier sind 20 neue Pokémon.
Glaubst du, es wird irgendwelche visuellen
Nein.
Verbesserungen geben?
Nein.
Gar nicht?
Nein.
Okay. Eher sein können.
Nein, glaube ich nicht.
Joke Gaming hat noch eine Frage. Weiß nicht, ob das möglich ist, habe ein paar englischsprachige Podcasts mitbekommen, dass sie mittlerweile ihre Videospiel-Podcasts auch als Video in Spotify integrieren. Ich finde die Idee, Gameplay im Hintergrund zu sehen, wie ihr es auf YouTube macht, super, weil man selbst, wenn man nur beim Spazierengehen zuhört, mal kurz aufs Handy rausholen und schauen kann, wie sieht das Spiel denn eigentlich aus. Aber Spotify bleibt halt meine Plattform der Wahl aktuell für Podcasts. Wäre das eine Option für euch? Mir war gar nicht bewusst, dass das geht.
Ich auch nicht. Das ist mir nicht bekannt. Ich wusste nicht, dass Spotify also ich nutze halt auch kein Spotify, deswegen how would I? Ich wusste nicht, dass die in irgendeiner Form Video supporten.
Ich nutze Spotify sehr selten. Also das letzte Mal habe ich Spotify benutzt beim Forza Horizon Spielen, um nebenher den furchtbaren Forza Horizon Soundtrack auszumachen und eigene Musik zu hören. Und ansonsten nutze ich das halt auch zu selten und auch nicht für Podcasts. Ich benutze Podcast Addict als App, wo ich mir halt manuell die Feeds so reinmache.
Ich auch, genau.
Da müsste ich mal reinschauen, weil das muss ja dann ein separater Upload sein. Da müsste man
vielleicht greift er sich das auch irgendwo ab, aber eigentlich klingt es nach separatem Upload, ja.
Es sei denn, also wenn die eine Connection haben zu YouTube, dann kann ich mir vorstellen, dass sie sich abgreifen. Aber ich glaube, das hätte Joke Gaming dann gesagt, dass das einfach ein YouTube-Video ist, was man sich da anguckt.
Stimmt, ja.
Weil was ich kenne, sind halt bei Stay Forever zum Beispiel, habe ich das gesehen, die machen halt so Screenshots rein in ihre Podcasts, die dann immer zum jeweiligen Thema passen, sodass du mal raufgucken kannst und dann siehst du, ah, okay, so sieht das Spiel aus. Benutze ich persönlich jetzt auch nicht wirklich, weil ich finde es jetzt nicht, wenn es mich wirklich interessiert, finde ich, ist es kein Problem, einfach mal schnell zu googeln, gerade wenn ich unterwegs bin. Aber ja, weiß ich nicht. Müssen wir uns erstmal belesen, Joke Gaming, was Spotify, wie diese Integration stattfindet und ob das einfach jeder machen kann? Weil das ja auch Webspace bei denen in Anspruch nimmt, keine Ahnung. Weil zum Beispiel der Podcast, den wir bei Spotify einreichen, ist wirklich nur der Feed. Also das hosten wir nicht bei Spotify. Ja. Das ist bei uns gehostet. Aber ja, das könnte ich mir nicht vorstellen, dass die dann so riesige Uploads annehmen, weil das sind ja einige Gigabyte, die da auf sie zukommen. Sure,
aber ich meine, YouTube macht es ja auch und Spotify ist auch jetzt nicht klein.
Ja, aber YouTube ist, so wie ich das immer im Kopf habe, ist YouTube die Firma bei Google oder die Plattform bei Google, die halt miese macht. Weil es einfach nicht so richtig funktioniert.
Ja, keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, ob das noch aktuell ist, aber und Spotify funktioniert da sehr anders. Deswegen,
ja, ja.
Da kenne ich mich einfach nicht genug aus. So, hier meldet sich mal Zukunftstom aus dem Schnitt. Ich habe mal nachgeschaut mit der ganzen Spotify-Videopodcast-Sache. Das ist ein Feature, das Spotify im letzten Jahr angefangen hat, aber auch nur für ausgewählte Podcasts. Man kann sich dafür anmelden, dann will Spotify sehr, sehr viele Daten von einem haben und dann wird man möglicherweise dafür freigeschaltet. Ich glaube aber, es klingt sehr danach, als ob sie da eher nach größeren Podcasts suchen, weil die Daten, die sie haben wollen, beziehen sich auch auf die Reichweite und das Einkommen, das man mit seinem Videocontent macht und da wollen sie wirklich einiges wissen. Das lassen wir mal außen vor, das ist für uns dann noch nicht wirklich relevant, weil es eben jetzt nicht was ist, wofür man sich einfach anmeldet und dann lädt man da irgendwo Videos hoch, sondern das ist noch in der Experimentierphase bei Spotify, so wie ich das jetzt zumindest verstanden habe. Chris Tofimaster hat die nächste oder die nächsten Fragen. Frage an Tom. Hallo Tom, ich brauche deinen Rat. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, meinen Konsum von Fleisch deutlich zu reduzieren. Auch wenn ich es sehr gerne esse, ist mein jetziger Konsum doch zu viel und wird auf Dauer nicht gut für meine Gesundheit sein. Da du Veganer bist, wollte ich mal hören, wie du den Wechsel geschafft hast und was deine Motive waren. Motiv war ursprünglich eher gesundheitlicher Natur, weil meine damalige Freundin Dani zu dem Zeitpunkt an Neurodermitis litt und wir aus Allergiegründen quasi mal ausprobieren wollten, bestimmte Dinge auszuschließen, zum Beispiel aus der Nahrung, die möglicherweise Auslöser sind für Neurodermitis. Und da haben wir halt gesagt, okay, wir leben jetzt einfach mal ein bisschen vegan ein paar Wochen. Und für mich war das zu dem Zeitpunkt einfach nur eine Herausforderung so ein bisschen. Also ich fand das irgendwie spannend. Und die Realisierung dort war, oder was man dann halt sehr viel macht, ist auf die Packungsrückseite von diversen Nahrungsmitteln zu gucken und dann mal realisieren, ah, okay, wo ist denn überall Milch oder Ei oder sonst irgendwo drin? Und gerade Milch ist in vielen Produkten drin, wo man es jetzt nicht unbedingt erwarten würde, in irgendeiner Art und Weise. Chips zum Beispiel. Ziemlich viele Chips haben Milch, wie heißt das? Milchpulver.
Pulver, ja.
Genau. Und da merkst du dann schon so, ah, okay, das muss ich ja alles so ein bisschen ausschließen. Und dann merkt man aber auch die Produkte, und das ist ganz schön, die halt nicht dazugehören, wie zum Beispiel Oreo-Kekse oder sowas, wo ich vorher nie gerechnet hätte, dass die vegan wären, aber die sind vegan. Und dir steht halt immer noch ziemlich viel offen. Und du sagst ja auch reduzieren, und das finde ich ja auch eher den richtigen Weg. Also dieses, weshalb Veganer sich so schnell so unbeliebt machen, ist ja dieses Militante. Und ich finde es aus Sicht von jemandem, der, also ich halte mich nicht für militant als Veganer, deswegen finde ich es immer ein bisschen anstrengend, wenn du so, wie du vegan erwähnst, Leute in den Angriffsmodus gehen, so ein bisschen, und du sofort derjenige bist, der irgendwie böse ist.
Ja,
dabei, also diese Perspektive finde ich total warped, weil alles, was ich möchte, aus heutiger Sicht, weil sich das dann so bei mir entwickelt hat, ist ja Tierleid zu vermeiden.
Ja.
So. Und das ist ja eigentlich was Gutes, was wir, glaube ich, alle wollen. So, also, wenn wir auf tierische Produkte zugreifen könnten und dabei nicht auf Massentierhaltung zurückgreifen müssten, würden wir das, glaube ich, eigentlich gerne alle machen. Aber es ist ja etablierte gesellschaftliche Strukturen und die Art und Weise, wie es nun mal gerade ist und Komfort und sowas, was alles eine Rolle spielt, weshalb wir es nicht machen. Gibt es übrigens auch sehr interessante Kurzgesagt-Videos, falls ihr euch die mal anschauen wollt. Die arbeiten das, finde ich, sehr gut auf. Und da hilft es dann auch so zu realisieren, ah, okay, sowas ist wie zum Beispiel alle Kartoffelprodukte oder so oder fast alle Kartoffelprodukte sind super easy vegan zu machen. Es gibt auch viel Kram, den man sich als Fertigzeug holen kann. Was halt teuer wird, sind diese Fleischersatzprodukte.
Wie, was meinst du mit alle weil Kartoffelprodukte sind doch vegan bereits, weil es Kartoffelprodukte sind? Oder was oder meinst du?
Na, das meine ich ja, dass du dir, also diese Realisierung muss halt erstmal kommen.
Ach so, okay,
so nach dem Motto, okay, ich kann nach wie vor noch Pommes essen.
Ja, ja.
So,
ja.
Ne? Weil das ist halt auch so ein Fehlschluss oder etwas, was ich auch bei mir vorher gemerkt habe, vegan ist auch automatisch irgendwie gleichgesetzt mit gesund.
Oh yeah. Ja, das
ist. Aber das ist Quatsch.
Das stimmt, ja.
Das ist absoluter Quatsch. Und ich mag auch gar nicht, dass das so, ne, vegan ist irgendwie immer grün. Und aha, irgendwie immer in diesem Zusammenhang von, oh, gesundes Essen. Aber das ist Blödsinn. Also du kannst sehr, sehr easy, sehr ungesund und vegan essen.
Genau. Ich glaube,
bin ein gutes Beispiel dafür.
Aber man kann auch sehr gut vegan gesund essen. Ich glaube, ja, da ist es dann nochmal eine extra Challenge, weil ich glaube, es ist einfach anstrengender, weil die sowas ganz offensichtlich Einfaches wie Huhn. Wenn du gesund essen willst irgendwie, ja, dann machst du dir einen Hühnersalat. So, und das ist dann mega gesund. Je nachdem, wo du hin willst, ist es mega gesund. Ne,
klar.
Und also, da musst du halt ein bisschen mehr Aufwand reinstecken.
Es gibt ja generell bestimmte Stoffe, die du easy durch Fleisch bekommst, sowas wie, ja, Eisen oder sowas, wo du dann halt als Veganer auf Nüsse oder sowas zurückgreifst. Da sollte man sich auf jeden Fall informieren, weil bestimmte Sachen einem fehlen, B12 zum Beispiel auch. Ich nehme tatsächlich einfach auch ab und zu Vitamintabletten oder sowas, ja, um das auszugleichen und um da auf Nummer sicher zu gehen, damit ich nicht das andere vergesse. Mhm. So. Und darauf sollte man auf jeden Fall achten. Es hilft da auch ab und zu mal seinen Blutwert checken zu lassen, wenn man wirklich komplett vegan ist. Aber das klingt ja bei Tofu Master nicht so. Es klingt ja eher nach reduzieren. Und das, darauf wollte ich ja ursprünglich hinaus, dass ich auch zu Leuten, wenn überhaupt, sagen würde, versucht es einfach mal zu reduzieren. Versucht einfach mal wirklich hinten rauf zu gucken auf die Packung von den Kram, den ihr guckt. Und zu gucken, okay, was ist da eigentlich drin? Und was könnte, ja, ich potenziell vermeiden? Und muss ich heute wirklich einen Schnitzel essen? Oder reichen nur die Pommes sozusagen? Ja. Oder mache ich mir was anderes zu den Pommes? Und auch eben diese Realisierung von, hey, ich kann trotzdem noch Fastfood essen, ich kann trotzdem noch Chips essen, ich kann trotzdem eigentlich noch super viel Kram essen als Veganer.
Gerade wenn man dieser Tage in einer Großstadt lebt, mehr denn je, weil es so viele Fleischersatzprodukte auch in Fastfood-Bereichen mittlerweile gibt. Und ich muss sagen, ich bin da bin ich fast durchgehend begeistert von, wenn ich die esse. Nicht immer. Also es gab auch, ich hatte schon mal so einen Burger,
wo der Fleischersatz
doof war. Aber es kommt auch sehr auf das Fleisch an, was imitiert wird. Weil es gibt bestimmtes Fleisch, was super einfach zu imitieren ist in seiner Konsistenz. Und das andere ein bisschen schwieriger. Und der Geschmack, das erkennst du ja irgendwann, kommt ja in so gut wie nichts, was du aus dem Edeka oder im Fastfood holst, vom Fleisch. Sondern das ist der Geschmack, den du kennst, der kommt zu 99% von den Gewürzen und von der Soße, die dabei ist.
Ja.
Und das ist super einfach zu imitieren.
Panade oder sowas.
Und die Panade, genau. Und also gerade wir hatten gestern, was glaube ich, oder vorgestern, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, hatten wir Kohlrouladen und meine Partnerin ist Vegetarierin, hat das für so vegetarisches, geschnetzeltes einfach mal geholt und ausprobiert.
So, ja.
Ja, vermutlich. Habe ich jetzt nicht mehr genau drauf geguckt, aber würde ich mal stark vermuten. Das hat genauso geschmeckt. Also, weil der Geschmack halt durch die Soße kam, die dabei gemacht wird.
Es geht dann auch viel darum, die Konsistenz zu imitieren.
Exakt. Es ist das Beißgefühl.
Ja.
Und dann der Geschmack kommt so ziemlich automatisch durch das, was du dazu machst, was du sonst auch dazu machen würdest. Und das kann ich sehr empfehlen. Also, falls ihr das nie gemacht habt, macht das mal. Wenn ihr noch nicht mal was machen wollt, geht mal zu McDonald's und holt euch da die veganen Chicken Wings. Einfach nur zum Ausprobieren, falls ihr da irgendwie.
Haben die Chicken Wings vegan?
Nuggets, Entschuldigung.
Die schmecken wirklich genauso.
Das ist exakt 1:1 das Gleiche, so weit, dass meine Partnerin sehr nervös wurde, weil die ganze Zeit dachte, die ist Fleisch. Weil es einfach
1:1 das Gleiche ist. Das hatte ich bei Burger King neulich auch, weil ab und zu mache ich das dann auch mal, dass ich denke, okay, jetzt habe ich einfach Lust auf Trash, also hole ich mir Burger King. Aber weiß dann zumindest, okay, ich muss jetzt nicht auf Fleisch zurückgreifen, sondern kann Teil des veganen Angebots, wahrnehmen. Da ist natürlich auch immer die Frage, will man diese Firmen überhaupt unterstützen und so.
Natürlich.
Da kann man sehr schnell, also da kommst du absolut in ein Rabbit Hole, wo du eigentlich gar nichts mehr kaufen darfst.
Für mich geht es da vor allen Dingen daran, um so diese Angst und die Grenzen so ein bisschen zu lösen. Das ist so das Einfachste, weißt du. Wenn du so das noch nie gemacht hast und das immer noch dieses weirde, das Entfernte ist, holt euch die einfach mal und dann kann man dir darauf aufbauen.
Was ich aber auch realisiere ist, ich lebe ja in Berlin, da ist es sehr leicht. Weil es gibt wahnsinnig viele Lieferservices mit veganen Alternativen. Es gibt wahnsinnig viele Shops, in denen es einfach Regale gibt, die wirklich klar gelabelt sind. Okay, hier kann ich mir vegetarisches und veganes Zeug holen. Und da wird es mir relativ leicht gemacht. Und ich habe auch wirklich gemerkt, wie es über den Verlauf der letzten Jahre immer leichter wurde.
Oh,
weil ich bin jetzt seit 2015 vegan. Und
ach, so lange schon.
Das, ja, genau. Und das wurde leichter auf jeden Fall. Aber wenn du im Dorf lebst oder so, hast du diese Alternativen vielleicht genau. auch einfach nicht. Vielleicht hast du dann auch mehr Zugriff auf wirklich Bauernhofbetriebe, wo du wirklich sehen kannst, ah, okay, daher kommen die Hühner mhm. und so. Und dann kannst du quasi wissen, okay, die werden dann nicht schlecht behandelt oder so. Dann kannst du guten Gewissens dir auch Eier holen oder sowas. Aber das ist wieder, das ist noch mal so eine zusätzliche ja. Ebene.
Also das ist auch meine Erfahrung, wenn ich in der Heimat mal zu Besuch bin. Da hatten wir irgendwie das Thema vor ein paar Monaten. Ich weiß gar nicht genau, was der Aufhänger dafür war. Aber ja, das gibt's einfach nicht. Also natürlich Fast Food sowieso nicht. Da gibt's keine veganen oder vegetarischen, doch vegetarischen natürlich, aber keine veganen Varianten von Fleischprodukten. Aber auch diese ganzen, ne, bei uns halt hier gibt's halt mittlerweile ganze Regale, die nur aus veganen Ersatzprodukten ja. bestehen. Ja, ja, ja. Natürlich sozusagen, wir sind jetzt hier gerade in Friedrichshain und hier ist das nochmal, selbst für Berliner ja. Verhältnisse krasser. Ja, ja, ja. Ich bin vor kurzem umgezogen, ich wohne jetzt in einem anderen Viertel, sehr viel weiter im Westen und da, wenn ich da einkaufe, finde ich sowas auch nicht. Also da gibt es das so ein bisschen, so ein paar, da gibt es jetzt gerade neu die Sojamilch, die ist da jetzt mal angekommen. Mhm. Also selbst innerhalb von Berlins gibt es da krasse Unterschiede.
Die nicht Milch heißen darf.
Das ist ganz wichtig.
Das ist mega frustrierend. Also die Lebensmittelindustrie ist in der Hinsicht auch wirklich, wirklich frustrierend, weil ja. halt so Sachen wie veganer Käse und vegane Milch, also auf pflanzlicher Basis, nicht so genannt werden darf, weil ja, also ich glaube, die Begründung
ist, weil die alten weißen Männer in der Politik halt.
Dass es Leute verwirrt, dass es irgendwie falsche Werbung ist und so. Und du denkst, ja. das ist so ein Schwachsinn. Ja. Das ist wirklich so
gerade,
ein Schwachsinn.
Gerade, dass die Lebensmittelindustrie sich darum so Sorgen machen müsste. Wird. Genau. Aber das ist ja was Politisches, weil die würden natürlich gerne einfach
also
nicht draufschreiben.
Lobbyismus und also, ja, ja. ja, wie gesagt, da kann man sehr tief einsteigen. Aber
and we did.
Worum es mir eher gehen würde, ist nicht zu sagen, oh mein Gott, hört auf, Fleisch zu essen, ihr tötet arme Tiere oder sowas, weil das ja ultimativ nicht unmittelbar eure Schuld ist oder sonst irgendwie. Aber ich glaube, es hilft einfach sehr zu reduzieren.
Ja.
Wenn jeder sagen würde, ich esse jetzt irgendwie 5-mal oder 3-mal weniger Fleisch in einer Woche oder so, weil Deutschland auch ein sehr fleischessendes Land ist, dann wäre da schon sehr viel geholfen.
Ja.
Und dann könnte man da schon ordentlich reduzieren. Genau, aber ich glaube, das reicht erstmal zu dem Thema. Ich hoffe, das haben wir beantwortet. Chris hat aber noch eine Frage für dich, Robin.
Oh.
Glaubst du, dass Vettel oder Alonso nochmal in den kommenden Jahren einen WM-Titel gewinnen werden? Oh. Bezogen auf Alonso, do you believe in El Plan?
Ja, das ist weird.
What?
Also nee, der Zug ist abgefahren. Die Männer, ich glaube, die sind 65 oder so jetzt. Ich weiß nicht sicher, das ist ein Spaß. Aber die sind die sind halt am Ende ihrer Karriere und fahren halt, weil es noch Spaß macht. Und keiner von denen sitzt in einem Auto, was um WM, was um Weltmeisterschaften ja. mitfährt. Und werden die auch nicht mehr. Also ja. da wäre ich sehr überrascht von. Finde ich auch okay so, weil du hast, also Alonso hat 2 WM-Titel gewonnen, Vettel hat 4 WM-Titel gewonnen. Und wir haben in der Formel 1 spezifisch ein ganz, 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 ganz gutes Line-up von Nachwuchstalenten, die wirklich aufregend sind und wo ich mich freue, mehr von zu sehen. Und das ist okay, dass dann die von der letzten Generation halt langsam ne, weniger da mitmischen. Das ist schon okay. Ich freue mich trotzdem, die weiterfahren zu sehen. El Plan ist so ein Meme. Das ist einfach so ein Meme, dass halt ne, einfach alles, was er macht, nach einem gewissen Plan folgt. Da hat auch letztens Alonso drüber geredet, dass er gar keine Ahnung hat, was das ist und was das soll. Dieses Meme.
Also was ist das denn so? Ich bin 13. geworden nach Plan.
Es ist wirklich Formel, also es ist insane. Das hat sich in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, entwickelt.
Ja.
Wurde Formel 1 ein unfassbar krasser Reddit-Meme-Sport. Was mich sehr überrascht, weil eigentlich ist ja Formel 1 so ein bisschen dieses alte Herren-Sport im Gefühl. Und das hat sich die letzten Jahre komplett gewandelt. Und ich sehe dann auch ständig in den allgemeinen Twitter-Trends und sowas, wenn irgendwas passiert, da hast du super schnell, ist einfach alles voller Formel 1-Memes. Und ja, vor allem dann auf YouTube oder auf Reddit, wenn du in den richtigen Zirkeln oder den falschen Zirkeln unterwegs bist, wird alles sofort in tausendfacher Form Mimi-Fight und dieses L-Plan ist eins davon. Da jetzt tiefer reinzugehen, lohnt sich nicht, weil es ist halt im Endeffekt einfach Nonsens. Okay. Es ist einfach irgendwas,
basiert,
was sich dann verselbstständigt.
Basiert das dann auf etwas, das da mal gesagt wurde?
Ich glaube
wurde
nicht.
Oder so?
Also ich glaube nicht. Aber auch da bin ich mir nicht sicher. Also okay. In meiner Wahrnehmung war ist einfach so ein typisches Meme, was sich so komplett verselbstständigt okay. hat und wo dann der Witz selbst der Witz war, was dann wenig auf irgendwas Konkretem beruht. Aber da stehe ich nicht komplett drin. Also wenn das so anders ist, dann berichtige mich gerne in den Kommentaren.
Lemonhorst hat die nächste Frage. Mit welchem Videospielcharakter würdet ihr gerne einen Tag verbringen wollen und was würdet ihr gerne zusammen unternehmen?
Interesting.
So.
Es gibt viele Videospielcharaktere.
Emil. Ich glaube, mit Emil könnte man eine gute Zeit haben.
Genervt?
Ja, voll. Wieso?
Weil der ist so, hey, Leute. Er ist halt so ein Happy-Go-Lucky Anime-Boy.
Aber er ist doch voll der Liebe. Ich glaube, mit dem kannst du auch richtig, richtig gut reden einfach.
Glaube ich nicht.
Mit Emil, doch.
Weil der auch da wäre er mir immer zu, oh, Chucks. Hey,
also,
du kannst es
ich schaffen. Glaube, es ist auch ein Unterschied, ob du Pre-Nier Automata oder Post-Nier Automata das ist ein
sehr großer Unterschied.
Emil bekommst.
Ja, ist sehr, auch ob erste Hälfte Nier oder zweite Hälfte Nier ist auch nochmal ein großer Unterschied. Sehr großer Unterschied. Also, ich muss sagen, der Nier Automata Emil wäre mir lieber. Dieses leicht fucked up, was er alles durchgemacht hat, das finde ich interessanter.
Das Auto.
Ja, exakt. Mit dem so ein bisschen, kann ich durch die Gegend fahren und werden
zusammen
mit
singen,
ihm reden.
Genau, bei dem kannst du raufsteigen und dann fährt er ein bisschen durch
also
die
Gegend. Also das wäre schon eher für mich.
Guybrush Threepwood könnte ich mir sehr gut vorstellen. Natürlich in einen Freizeitpark zusammengehen, logisch.
Gibt sehr viel Sinn.
Das wäre hervorragend. Ansonsten, wen gibt's denn noch, Robin?
Sorry, ich bin gerade voll am Überlegen.
Denk einfach zuerst an deine Lieblingsspiele und dann an welche Charaktere.
Ich bin schon bei der Frage so, okay, warum würde ich mit dem abhängen wollen? Weil ich glaube, dass das eine gute, spaßige Person ist oder weil ich einfach diese Person für spannend halte und mehr über diese Person erfahren will, ohne dass ich jetzt glauben würde, dass es die beste Person sei, weißt du?
Ja, ich denke eher an so, also opportunistisch gedacht wäre zum Beispiel, okay, ich möchte mich mit Kirby anfreunden, weil dann kann mir keiner mehr.
In der Konsumsache.
I get it. Da gibt es andere Charaktere.
Du musst Wir alle wollen
da sind wir wieder bei Nier Automata.
Wir alle wollen ein Kirby-Kondom.
Was? Also hast du keinen mehr?
Ich weiß,
solche Fragen sind sowieso immer ein bisschen schwierig.
Die kommt so spontan. Also da tue ich mich gerade voll schwer mit. Ich könnte das nutzen und zwei Dinge kombinieren. Ich bin nie mit Delfinen geschwommen, also Echo. Und ich direkt mit Delfinen schwimmen. What? Echo the Dolphin.
Ist das überhaupt ein Charakter?
Wie? Tom! Der spricht und der verliert am Anfang seine Delfin-Freunde und dann macht er Alien tot. Richtig krasser Charakter.
Ich habe halt nur die Dreamcast-Version von Echo gespielt, die war weird. Es fängt an mit Aliens.
Die sind alle weird. Ja. Die haben alle Aliens.
Majima.
Nee.
Doch.
Oh Gott, hier, oh, das ist gut. Ja, Ichiban ist gut.
Oh ja, der würde auch mit dem zusammen in der Arcade.
Ja.
Oh, das wäre hervorragend.
Ja.
Das glaube ich. Aber auch gern mit der ganzen Gruppe. Die ganze Gruppe in einem Arcade, Virtua Fighter 2 Turnier.
Lass den Kopf raus. Ohne den Kopf. Ich möchte nicht, dass ein Kopf dabei ist.
Wie ist der Aducci?
Ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf.
Aber der war doch auch gut in dem Spiel.
Ja, aber es ist ein Kopf.
Prinzipiell?
Ich möchte keinen Kopf dabei haben.
Aber ist ja kein
Kopf. Aber ist er nicht am Ende wieder ein Kopf? Ich weiß es nicht mehr genau.
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau.
Er ist koppisch auf jeden Fall. Jetzt läuft immer in seinen Kopfklamotten rum und er hat als Extra-Skin so eine Riot, also eine seiner Klassenuniformen ist so eine Riot-Uniform. Nein, möchte ich nicht.
Okay.
Raus aus meinem Freundeskreis.
Ich hoffe, da waren jetzt ein paar dabei, mit denen du zufrieden bist, Levinhorst. Aber wir sind auch für Vorschläge offen. Marek hat die nächste Frage. Gab es Momente seit eurer Zusammenarbeit, bei denen ihr euch mal richtig gestritten habt oder ihr euch ein wenig überwart? Liebe Grüße.
Haben wir uns mal richtig gestritten? Ich glaube nicht, oder?
Richtig gestritten nicht.
Ne? Ich glaube, da sind wir sind wir beide nicht die Charaktere für.
Genau, ich glaube, das ist sehr eine Charaktersache, weil
also ich habe mich schon oft mit Leuten richtig gestritten, muss ich sagen, aber dafür muss halt die andere Persönlichkeit dafür auch.
Ja, genau.
dass wir beide so Persönlichkeiten sind.
Ich mich halt nicht, weil ich auch sehr harmoniebedürftig bin und selbst wenn mal irgendwas passiert, was mir irgendwie gegen den Strich geht, dann ist es bei mir oft so, dass ich nicht sofort was dagegen sage, sondern erstmal drüber nachdenken muss und das dann eventuell später nochmal aufbringe und dann halt eher in einem Gespräch als weniger in einem Streit.
Mhm.
Deswegen kenne ich das auch nicht. Aber über warst du mir auf jeden Fall schon.
Ja.
Das kann ich bestätigen.
Ja. Mich würde wundern, wenn nicht. Ich bin mir selbst regelmäßig über. Du mir selten. Also fällt mir schwer, da konkret was zu denken.
Aber da müsste ich lügen, wenn ich sagen würde.
Ich wüsste auch, dass du lügen würdest, wenn du sagen würdest, nein. Also okay.
Das ist ja auch gut. Das ist eine wichtige Selbsterkenntnis.
Ja, auf jeden Fall. I know who I am.
Dark Uni. mit der nächsten Frage. Wenn ihr die finanziellen Mittel hättet, könntet ihr euch jemals vorstellen, den Schnitt-Edit an einen externen Cutter zu geben? Oder wäre euch zu wichtig, dass alle Schritte eines Videos von euch weiterhin kommen? Denn ich sehe immer öfter, dass YouTuber sich Cutter leisten, um einen großen Teil der Arbeit outzusourcen, um sich mehr auf den Inhalt und das Film eines Videos zu konzentrieren. Einer, der kürzlich diese Herangehensweise bevorzugt, ist zum Beispiel David, der jetzt einen Cutter, also David Hein, der jetzt einen Cutter hat, um sich zu entlasten. Mich würde da eure Meinung brennend interessieren, wie ihr das seht. Ich glaube, David hat auch schon öfter mal einen Cutter gehabt.
Also das käme für mich voll auf das Video. Und im Kern wäre das ja gar nicht unähnlich zu dem, was wir auch immer, so wie es ja ein bisschen bei Giga auch mal war, wo ja, bei dir war es, glaube ich, selten der Fall, aber bei dir war es sicher auch mal der Fall, dass du an Videos gearbeitet hast und dann, weiß ich nicht, Flo oder sowas das übernommen hat.
Also ich erinnere mich vor allem an so Sachen wie irgendwie Giga Secrets oder Giga News oder
natürlich.
Radio Giga, ja. Die dann bei Severin gelandet sind, stimmt. Zum Beispiel im Schnitt. Wo ich dann eher so Sachen wie Top Montag geschnitten habe und so. Dadurch, dass wir aber da wirklich tägliche Formate hatten, musste man das halt im Team aufteilen und dann war es mal so. Aber jetzt zum Beispiel ist es ja auch so, wenn wir Hooked on Topic aufnehmen, schneidest du das. Wenn wir jetzt die GOTY-Videos oder so gemacht haben, schneide ich das. Also da sind die Sachen ja auch schon aufgeteilt. Da ist es also quasi schon so, dass man an Sachen mitarbeitet, die man dann selber nicht schneidet. Aber es ist natürlich bei uns beiden. Und es wäre jetzt definitiv noch mal was anderes, wirklich jemanden Externes ranzuholen. Und ich wäre dem nicht abgeneigt. Weil gerade so Sachen wie irgendwie Hooked FM oder sowas, da habe ich jetzt persönlich nicht die da steckt ja im Schnitt keine so große künstlerischer Ausdruck drin. Da geht es mir eher darum, okay, ich will passende Footage haben und das ist eigentlich so das Hauptding. Und es soll halbwegs gut aussehen, da sollen halbwegs keine unsauberen Schnitte drin sein oder sowas. Und was ich auch immer mache, ist bei den Trailern zum Beispiel diese M-Rated-Logos und so am Anfang rauszuschneiden, weil man die sonst 20 Mal sehen würde im Video für mehrere Sekunden. Und das wären dann so Sachen, da hätte ich jetzt kein Problem, das rauszugeben. Da wäre dann aber die Frage, wie schnell geht das, wie viel kostet das? Und gerade der letztere Punkt, der Kostenpunkt, ist halt momentan, also ich sehe nicht, wie wir uns momentan wirklich regelmäßig einen zusätzlichen Cutter
leisten. Ja, genau. Das wäre, also da bin ich ganz bei dir. Es gibt Videoformate, wo das, glaube ich, keinen Sinn geben würde, wenn ich von mir einfach ausgehe, für irgendwie so ein Harry Potter-Video oder jetzt an dem, was ich jetzt gerade arbeite, da passiert auch viel zu viele spontane Gags im Schneideprozess. Das würde ich nicht aus der Hand geben wollen. Aber auch da sehe ich also ein paar YouTuber, wo die halt so eng miteinander zusammenarbeiten, also der Creator selbst und dann der Cutter oder die Cutterin, die dann offensichtlich halt schon so lange auch miteinander arbeiten, dass dann die Cutterin dann neue und Ideen hat, in das Video einbringt, die der Schreiber und die Schreiberin selbst nicht gehabt hätte. Das ist dann nochmal was anderes, aber jetzt so im Kern das genau, was du sagst. Also da gibt es einige Videos, die wir machen und Podcasts, wo das absolut Sinn ergeben würde und wo es auch, glaube ich, schon konkret betrachtet worden wäre, dass wir mal darüber gesprochen hätten, wenn es denn finanziell wirklich valide wäre und das ist es nicht so richtig.
Was mir persönlich, glaube ich, noch lieber wäre, wäre jemand zu engagieren, der mir einfach immer Footage captured. Der für mich einfach immer perfekte Footage hat. Weil wir haben zwar so die Setups, wie wir das selber machen, entweder zu Hause oder hier auf Arbeit und so, aber es ist irgendwie immer eine gewisse Umständlichkeit dabei und man will auch nicht alles capturen, weil Festplattenplatz und so ist auch eine relevante Sorge, die ab und zu mal da mitschwingt. Und das ist was, ich hätte immer gerne selbst eigene hochqualitative Footage von den Spielen. Wenn wir zum Beispiel im Podcast drüber reden oder sowas, oder wenn man eine Review macht, so klar gelabelte, geordnete Footage. Das wäre irgendwie so ein Wunschtraum, dass ich das gerne hätte, weil ich nehme ja ganz viele Trailer aus dem Netz, gerade für den Podcast oder sowas, und greife da auf offizielle Footage zu und mag es aber am allerliebsten, wenn wir wirklich eigene Footage haben.
Ja.
So. Und ja, ansonsten es ist eher eine Kostenfrage. Also wenn wir jetzt sehr viel mehr verdienen würden, würden wir, glaube ich, auch einen Cutter einstellen.
Ja, bin ich mir sehr sicher.
Ja. Okay, dann haben wir noch ein paar Fragen von YouTube, nämlich zum Beispiel von Deathwing. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, den Hooked FM und Patreon Steady Feed für SupporterInnen zusammenzulegen? Da müsste man nicht zwei Casts abonnieren und vielleicht den Podcast auch auf Amazon Music veröffentlichen. Oh, Amazon Music. Bei Amazon Music käme es sehr darauf an, wenn ich da einfach einen Feed einreichen kann, dann wäre das nicht so das Problem weil dann macht man das ja nur einmal und dann kommt er da automatisch. Müsste ich mich mal mit beschäftigen, das muss ich mir mal rausschreiben. Warte mal kurz. Ich schreibe mir mal raus, Amazon Music und Spotify Video. So, habe ich mir mal rausgeschrieben, damit ich das zumindest mal checke. Und Feed zusammenlegen wäre eine Möglichkeit, aber dann, also würde man quasi als SupporterIn ein Feed haben, in dem einfach alles drin ist. Das wiederum würde bedeuten, dass wir den regulären Podcast auch immer dort hochladen müssen. Also es ist wirklich nochmal ein Arbeitsschritt mehr. Und zwar sowohl bei Patreon als auch bei Steady. Da sehe ich Aufwand nutzen nicht so richtig. Ich glaube, es ist nicht so kompliziert, zwei Feeds zu haben. Weil bei mir ist es zumindest so, wenn ich meine Podcast-Feed aktualisiere, dann habe ich da einfach die Sachen von Supportern und die Sachen von dem normalen Feed alles in einem. Und die Übersicht der Podcast, wo sich wirklich mal was doppeln würde, ist eigentlich ganz woanders. Also die ist gar nicht in dem aktuelle aktuelle Folgen-Feed drin. Ich weiß nicht, ob das bei irgendwie iTunes oder so anders ist. Bei iTunes hatten wir übrigens auch das Ding, dass der Jahresrückblicks-Podcast nicht hochgeladen werden wollte. Ich habe da mehrere Sachen ausprobiert, neu generieren lassen und sowas. Und dachte dann auch, dass es möglicherweise an der Länge liegt, weil das wurde auch vorgeschlagen in den Kommentaren. Hatte aber, glaube ich, auch andere Podcasts gesehen, die länger waren, die nicht das Problem waren bei uns in der Vergangenheit. Also da weiß ich bis heute nicht, was wirklich Apples Problem ist. Alle Podcasts danach haben auch wieder funktioniert.
Ja.
Deswegen tut mir sehr leid, dass das da nicht funktioniert hat. Weil den dann noch mal separat zu veröffentlichen, dann wäre auch noch mal in allen anderen Feeds gelandet und alle wären sehr verwirrt gewesen, jetzt einen zweigeteilten Jahresrückblick noch mal zu haben. Ja, deswegen tut mir leid an der Stelle. Aber ja, ich glaube, das Zusammenlegen wird, denke ich, eher nicht passieren. Es sei denn, da ist ein ganz große, mir nicht bewusste mir nicht bewusster Wille dahinter bei den SupporterInnen. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Und Amazon Music kann ich gerne gucken. Aber da wäre auch interessant, wie viele Leute von euch nutzen Amazon Music. Kennst du jemanden, der Amazon Music nutzt, Robin?
Ich habe es mal gemacht, weil das irgendwie zwei Wochen, da hatte ich so einen Account dafür bekommen. Aber nee, nicht wirklich.
Ich kenne auch niemanden. Aber ja, also wenn es nur ein Feed ist, ist es kein Problem. Und hier ist nochmal Zukunftstom aus dem Schnitt wegen Amazon Music. Da war es tatsächlich super easy. Also da musste ich wirklich einfach nur den Feed einreichen. Das hat im Wesentlichen so funktioniert wie bei iTunes. Nichts mit Hochladen oder sonst irgendwie. Deswegen gibt es unseren Podcast jetzt tatsächlich auch bei Amazon Music. Falls es also unter euch Leute gibt, die bei Amazon Music gerne Podcasts hören, dann könnt ihr dort jetzt auch Hooked FM finden. Ich packe euch den Link in die Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten müsstet ihr das ja auch über die Suche dort problemlos finden. Also ja, Hooked FM ist jetzt bei Amazon Music, I guess. Wookieboy hat die nächste Frage. Nach den letzten Akquisitionen durch Xbox sind ja immer mal wieder Stimmen laut geworden, die mal ernst und mal weniger ernst bestimmte Crossover innerhalb der neuen Riege an Xbox-Franchises gefordert haben. Sei es nun Doom cross Halo oder Banjo cross Crash cross Spyro. Oh mein Gott. Welche Gaming-Crossover würdet ihr gerne sehen? Muss nicht auf Xbox beschränkt sein. Und welches ist euer liebstes, tatsächlich existierendes Crossover? Ich persönlich kann Professor Layton vs. Phoenix Wright sehr empfehlen. Das habe ich immer noch nicht gespielt.
Ich glaube, Crossover sind generell nicht so richtig mein Ding, weil die oft sowas Spin-Offiges halt natürlich dann haben, weil sie dann selten natürlich Kanon sein können oder so.
Ich denke halt eher an sowas wie Fun-Sportspiele oder Smash oder Kart-Spiele oder sowas, weil das würde ich mir total vorstellen können bei Microsoft. So ein sehr augenzwinkerndes Spiel. Da musst du natürlich einen guten Artstyle finden, der die alle unter ein Dach bringt, weil es wild unterschiedliche Franchises sind, weil sowas wie Crash und Spyro und Banjo, die passen schon alle gut zusammen. Aber ich will dann auch den Master Chief dabei haben. Und ich will dann auch irgendeinen Gears of War-Charakter dabei haben und sowas. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas in die Richtung passiert. Da hätte ich auch nichts dagegen.
Ich wüsste gerade auch nicht so ganz, also weil du hast ja so viele mehr Shooty-Mac-Shooty-Mans in der ganzen Microsoft-Riege, dass das auch so einen Einfluss hätte. Ich überlege gerade wirklich, also Crossover, einfach Halo wäre erstmal lustig. Irgendwas mit Halo, weil einfach der Master Chief in jeder anderen Welt so oft so schnell, so herrlich deplatziert wäre und in seinem stoischen Dasein irgendwie auch, glaube ich, lustig mit vielen Charakteren interagieren würde. Ich muss immer mal wieder an diese hervorragende Zeit denken und die hervorragende hervorragenden Crossover-Malereien und Zeichnungen von Doom und Animal Crossing. Das fand ich absolut großartig, weil das gleichzeitig rauskam. Da erinnere ich mich an diese IGN-Artikel.
Ja, stimmt.
Das war sehr, sehr cool. Deswegen, das so, also ich denke da an so eine Richtung, wo Sachen, die gar nicht zusammenpassen, was natürlich jetzt eine reine Spinnerei ist, aber irgendwie, ja, Halo mit Banjo oder sowas, das finde ich, glaube ich, am lustigsten.
Glaubst du, es wird in Starfield eine deutliche Halo-Anspielung geben?
Glaube ich nicht, nee. Ich glaube deutlich nicht. Es gibt vielleicht einen Easter Egg irgendwo, dass du so eine Puppe findest, die so aussieht wie der Master Chief oder so, aber mehr glaube ich nicht.
Weil das könnten sie ja easy machen.
Ja, aber da würdest du, ich glaube, da entwertest du halt auch schnell einfach dein Universum, an dem du seit 10 Jahren arbeitest und dass du voll ernst nimmst und so, wenn du dann, hier ist Halo McJohnman, weißt du?
Multiversus von Halo-Spielen. Dann landest du plötzlich auf einem Planeten, wo Sea of Thieves stattfindet.
Oh Gott, oh Gott.
Aber auf einem tatsächlichen Server.
Also Microsoft hätte jetzt genug Franchises dafür, auf jeden Fall, um sowas zu bauen.
Die Evil Within und Banjo könnten jetzt auch zusammenkommen, zum Beispiel.
Evil Within, ja. Ja.
Wenn ich aber, das Ding ist halt, diese ernsten Franchises fallen mir relativ easy ein, aber die lustigen wie Banjo gerade nicht so häufig. Also ich meine, Spyro und Crash wären dann am ehesten noch sowas,
aber also, was
du zusammenbringen könntest.
Das wirkt auf mich so redundant.
Ich mochte ja, wir haben neulich erst irgendwo noch mal drüber geredet, ich habe es vergessen, aber ich mochte ja total diese ursprüngliche Vision von Zombie U, wo du gegen diese Fucked-Up-Alien-Hasen gekämpft hast, wo sie die Rabbits so ein bisschen sehr krass verändert haben. Also richtige Rabbits waren es da auch gar nicht mehr. Aber sowas fand ich halt total cool, weil das passiert eigentlich nicht so oft, dass du wirklich so ein familienfreundliche IP hast und die dann mal wirklich genommen wird außerhalb von einem Fanprojekt, um sie zu rekontextualisieren. Um
irgendwas richtig fucked up daraus zu machen.
Horror-Kontext.
Das haben sie jetzt gemacht mit den Rabbits. Sie sind jetzt ein NFT-Spiel. Also da haben sie das auch auf eine gewisse Art.
So meinte ich das nicht.
Haben sie das in fucked up Horror-Produkt
gebaut. Das ist wirklich so ein Blödsinn. Ja, aber da wäre ich interessiert dran. Ich glaube halt nicht, dass irgendwie sowas passieren wird. Aber wie gesagt, irgendwie so ein Fighting-Game-Crossover-Smash-Richtung, das würde total Sinn ergeben für Microsoft, habe ich das Gefühl.
Weißt du, was ein gutes Crossover war? Formel 1 und Mario Kart. Das war ein gutes Crossover, dass das gab.
War? Wo?
Ja, es gibt dieses Formel 1 Mario Kart-Spiel. F1 Racing Stars.
Ach, das Ding?
Ja.
Oh mein Gott, das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, das war cool.
War das wirklich cool?
Ja, das war nicht schlecht. Das war jetzt kein Mario Kart, aber das war cool.
Okay, ich dachte jetzt halt wirklich Formel 1 mit Mario irgendwie zusammengebracht.
Ach so, also ja, Sinne so von, rum auch sehr
Mario
gerne.
Mario sitzt in einem
also Formel 1 Auto. Also so rum auch gerne.
Aber es ist die übelste Simulation.
Ja.
Du hast halt nur trotzdem Items. Das fände ich hervorragend.
Ja. Da könntest also ganz ehrlich, mach ein Formel-E-Spiel, mach zwei Schritte weiter und dann bist du schon da. Weil Formel-E hat ja schon seine Boosts. Und dann kannst du auch ohne Probleme irgendeine Elektrobanane irgendwo hinsetzen.
Da gibt es Möglichkeiten, aber das finde ich gut. Weil ich finde, das, was Blur damals gemacht hat, dieses Spielprinzip zu nehmen und in ein halbwegs realistisches Setting zu bringen, das hat super funktioniert.
Auf jeden Fall.
Und da könnte man noch weiterbringen. Das könnte man noch mehr zusammenbringen. Weil Blur hat sich ja ein bisschen zu ernst genommen und diese Marketingkampagne von wegen Mario Kart für Erwachsene oder so, das ist übelster Blödsinn.
Hieß auch Blur, warum, was soll das?
Sie ist auch Blur, also da diverse Karten lagen da auf dem falschen Stapel, aber naja. Gut, wir haben noch ein paar Fragen von den letzten Malen, die so übrig geblieben sind. Zum Beispiel von Solik. Ich persönlich verbinde sehr viele nostalgische Kindheitserinnerungen mit den Sly Cooper-Spielen von Sucker Punch, da sie so ziemlich meinen ersten Kontakt mit dem Medium der Videospiele darstellen. Aus heutiger Sicht empfinde ich vor allem die großen Fortschritte vom ersten auf den zweiten Serienteil als beeindruckend. Sly 2 ist für ein 2004 erschienenes Jump'n'Run/Action-Adventure meiner Meinung nach sehr gelungen und auch heute noch wunderbar spielbar. Seit dem vierten Teil von 2013, der übrigens mit einem fiesen Cliffhanger endete, oh wirklich, liegt die Serie leider brach und ich hoffe sehr, dass Sony sich irgendwann doch noch mal dazu erbarmt, einen neuen Teil oder ein Remake zu publishen. Deshalb meine Frage an euch, habt ihr Spiele der Sly Cooper Serie gespielt? Und falls ja, wie ist eure Meinung dazu?
Habe ich ja. Ich habe da mir auch mal auf der PS3 damals die HD-Trilogie geholt. Ja. Und ich glaube, ich habe die ersten beiden durchgespielt und dann in den dritten rein.
Durchgespielt sogar?
Den ersten auf jeden Fall. Beim zweiten bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Weil ich konnte mich da tatsächlich nicht so hundertprozentig für erwärmen. Ich bin schon bei Infamous nicht der größte Freund gewesen von diesen Magnetismus-Plattforming-Mechaniken.
Ja,
und die, genau, die haben ihren Ursprung eben in Sly. Wenn du da eine Taste drückst, dann, ja, du, wie gesagt, wie so ein Magnetismus klebst du so an den Oberflächen und ziehst dich auch so ein bisschen so dahin. Und das fühlte sich für mich leider nie so richtig gut an. Und die Welt hat mich dann auch nicht so richtig gepackt. Ich bin immer eigentlich recht interessiert daran, an dieser Zeit, weil ich dann ja auch mal Jack and Dexter komplett nachgeholt habe und Ratchet & Clank so reingeguckt habe zumindest. Und diese zeitliche Nähe von Jack and Dexter nachholen und Sly Cooper oder Sly Raccoon nachholen, wie das ja hierzulande eine Zeit lang hieß, die hat Sly Cooper für mich nicht gut getan, weil mir Jack and Dexter deutlich besser gefallen hat, leider, als Sly Cooper.
Okay. Ja, ich habe da leider kaum Erfahrung mit. Ich habe halt mal so ein bisschen reingespielt und fand das cool, was ich gesehen habe. Und ich mag ja auch Infamous total gerne, obwohl da dieser von dir angesprochene Magnetismus jetzt auch nicht mein Lieblingsfeature ist. Aber ich bin dann irgendwie nicht so ganz stecken geblieben. Ich glaube, was bei mir ein bisschen das Problem war, dass ich in die Charaktere nicht so richtig reingekommen bin. Ich fand zwar Sly ganz cool, aber seine Entourage eher so ein bisschen weird. Und dafür müsste ich sie halt erstmal richtig kennenlernen, damit das so richtig mal funktioniert. Ich könnte mir, also wenn wir eins gelernt haben in den letzten Jahren, dann, dass diese Reihen nie wirklich tot sind. Ich habe irgendwie gestern ein Gerücht gelesen darüber, dass möglicherweise ein Jack-and-Dexter-Film kommt.
Ja, hat der Director von Uncharted gesagt.
What? Okay. Also wenn wir einen Jack-and-Dexter-Film vorm nächsten Spiel bekommen, ist halt auch weird. Aber das meine ich mit, so richtig tot sind diese Franchises nicht. Weil genau die Nostalgie, die du verspürst, ist monetarisierbar.
Ja.
Und da könnte man irgendwann mal reingehen. Und ich glaube, Sly Cooper wäre so eine Reihe, die vor allem für einen Remake sich eignen würde, wo du das vielleicht noch mal, den Artstyle vielleicht noch mal ein bisschen anpasst, obwohl der ja ganz cool ist, aber den zumindest dann in eine moderne Optik steckst. Weil so ein Stealth-Action-Adventure-Spiel, das halt so sehr zugänglich ist, glaube ich, könnte heute wieder sehr gut ankommen.
Sure.
Aber meine eigene Verbindung mit der Reihe existiert halt nicht so wirklich. Aber ich bin überrascht, dass du da schon ein bisschen eingestiegen
ist. Ja, tatsächlich hatte ich mal probiert.
Der letzte der letzte war ja nicht mehr von Sucker Punch.
Es war, glaube ich, ein Sumo Digital
Spiel. Ich glaube auch, es war ein Sumo Digital Spiel.
Sicher, ja.
Ich wusste nicht, dass das mit einem Cliffhanger
ist. Nee, ich auch nicht.
Weil das war ja wirklich ein PS3-Spiel. Und sah
erschien
ja auch schon
nicht
richtig
auch für
gut
PS4? Nee, wenn es 13 erschien.
Doch, ich glaube schon. Warte, ich guck mal kurz nach.
Da bin ich mir gerade sehr unsicher.
Weil ich bin auch der Meinung, das war dann auch das Letzte, was mit der Sly Cooper Franchise passiert ist. Genau, was hatten wir hier? Thieves in Time. Und dann gab es noch Bentleys Hackpack.
Don't know what that is. Wahrscheinlich ein Mobile Game,
oder? Collection of various hacking minigames. Okay. Weird. Also, naja, das letzte richtige Spiel war Thieves in Time. Und es kommt von Sansaru Games.
Ach, das war's, ja.
Also nicht von Sumo. Was haben denn Sansaru gemacht? Yep, yep.
Fällt mir gerade nicht ein.
Sie haben an der God of War Collection für die Vita mitgearbeitet. Sonic Boom, den 3DS-Port. What? Und das Letzte, was sie gemacht haben, war an Asgards Wrath mitzuarbeiten. Oder nee, das war wirklich deren Spiel.
Ja, Asgards Wrath, stimmt. Ein sehr, sehr gefeiertes VR-Spiel.
Und an der Spyro Reignited Trilogy haben sie mitgearbeitet. Ach, witzig, okay. Und die haben einfach das letzte Sly Cooper-Spiel gemacht. Und
für welche Plattform kam das jetzt?
PlayStation 3.
Also nicht
viel. Und Vita.
Vita war dann das andere.
Aber ich bin ja auch der Meinung, dass es davon einen PS4-Port gab. Hä, haben wir uns da beide vertan?
Ja, also ich war mir jetzt auch sehr unsicher. Also du sagst ja selbst, wenn es 2013 rauskam, da gab es ja noch keine PS4. Das ergibt schon Sinn für mich.
Ja,
dann
aber da ist sie ja genau gerade erschienen. Deswegen hätte das ja irgendwo Sinn ergeben, das dann auch darauf zu holen. Na gut, zumindest laut Wikipedia ist es nur PlayStation 3 und PlayStation Vita und das letzte Spiel in der Reihe. Aber 2013, musst du mal überlegen, ist so lange her. 2012 ist bald 10 Jahre.
Andererseits, ich finde es also krass, dass Sly Cooper überhaupt 2013 noch ein Sequel bekommen hat. Weil, also da gibt es, also guck dir halt sowas wie Jack and Dexter an. Ratchet & Clank ist ja so einer der wenigen Überlebenden noch, die immer noch befüttert werden.
Das ist ein guter Punkt.
Da gehört Sly Cooper eigentlich noch sogar zu den Spielen, die am neuesten ein Sequel bekommen haben.
Ja, der letzte Auftritt von Sly Cooper vor diesem Sequel war PlayStation All-Stars. Und das ist, glaube ich, auch der letzte Auftritt von Jack und Dexter.
Ja, wahrscheinlich.
Oh mein Gott. Na gut, wir haben noch eine Frage von Weiß-Tee. Ich gehe in 3 Schichten arbeiten, habe eine 6-jährige Tochter und ein Kleingewerbe als Fotograf. Also könnt ihr euch sicher denken, wow, dass ich nicht so viel Zeit zum Zocken habe. Spiele wie Destiny, die man in kleinen Portionen spielen kann, gehen ganz gut. Aber große Storyspiele verlieren mich meistens nach den zweiten 7 Tagen, also nach kurzer Zeit. Nur interessiert mich aber die Story bei vielen Spielen. Ist es eurer Meinung nach verwerflich, wenn ich mir während der Arbeit in Lightroom zur Story-Zusammenfassung auf YouTube anschaue? Zuletzt waren es Death Stranding, ca. 16 Stunden, und The Last of Us 2, ca. 12 Stunden. Hab da immer ein schlechtes Gewissen, weil ich ja im Endeffekt eine Serie kostenlos binge.
Ja, nee, also gar nicht, auf gar keinen Fall ein schlechtes Gewissen haben. Ich finde, ich habe dann nur im Hinterkopf, das ist eben keine Serie, die ich gerade gucke. Das ist quasi kein Ersatz für das Spielen des Spieles, weil oftmals ja auch wirklich im Gameplay Erzählungen stattfinden. Und ich würde gerade sagen, gerade bei Death Stranding ist das nicht ganz unwichtig für das Gefühl für die Spielwelt, was da im Gameplay und wie dargestellt wird. Aber also, ich verstehe absolut und habe das auch schon gemacht beim Spielen, wo du halt weißt, du wirst die sehr wahrscheinlich nicht spielen, nie spielen. Ich gucke dann am liebsten halt irgendwelche YouTuber-Videos mir an, die dann über das Spiel sprechen, anstatt mir nur straight the Story-Zusammenfassungen anzugucken. Aber nicht verwerflich oder so ist das natürlich überhaupt gar nicht. Ich finde, man muss sich dabei halt im Kopf behalten, dass man nicht wirklich die Story so erlebt, genau, wie die Künstler sich das gedacht haben, und dass man nicht so wirklich dazu in der Lage ist, das so richtig einzuordnen. Aber das ist ja nicht schlimm. Also du hast trotzdem für dich ja einen Spaß damit und kannst dann das Gefühl, dass du das erlebt, und das ist das Einzige, worauf es da ja ankommt.
Du bekommst halt einen Teil des Ganzen, und das klingt ja auch so, als ob das wirklich Zusammenschnitte quasi von Cutscenes und Story-Dialogen und sowas sind, rein von der Länge ausgehend.
Ja.
Und sowas ist ja auch beliebt.
Ja, sehr.
Bei Leuten, weil man halt so eben diese Story mitkriegen kann. Und gerade bei so Spielen wie Death Stranding, wo es, glaube ich, viele Leute gibt, die beim Gameplay eher sagen würden, okay, das interessiert mich nicht so.
Ja.
Aber die Story und der Setup ist total interessant. Da ergibt das ja dann auch voll Sinn zu sagen, okay, ich höre mir jetzt halt nur das an. Schlechtes Gewissen, glaube ich, musst du jetzt auch nicht haben. Weil es ja jetzt nicht so ist, dass du es dir, glaube ich, gekauft hättest, wenn du jetzt nicht diese Video-Option gehabt hättest, weil du ja keine Zeit hattest. Also dann geht das ja auch so nicht. Aber kommt natürlich sehr aufs Spiel an, wie vollständig dann der eigene Eindruck ist, ne? Weil bei so Telltale-Spielen oder sowas, wenn du da dir ein Video anguckst, kriegst du eine Version dieser Story schon sehr straight mit. Ich glaube, da geht dir rein spielerisch nur bedingt was verloren. Was halt verloren geht, ist die Entscheidung.
Ich glaube, das war ein großer Grund dafür, warum Life is Strange damals so gut funktionierte auch, weil es einfach sehr viele Leute online gesehen haben, gerade ein jüngeres Publikum, die sich das vielleicht nicht selbst holen konnten oder wollten, wegen auch den damit verbundenen Kosten. Und das konntest du dir wunderbar bei diversen Let's Playern und Live-Channel angucken und hast dann einen sehr umfassenden Eindruck von dieser Geschichte und von diesen Charakteren bekommen. Und ich glaube, das hatte echt einen Einfluss darauf, warum das dann halt so erfolgreich war und so überraschend.
Also auch in den Verkäufen, meinst du, weil dann Leute dadurch gekauft
haben? Würde ich sehr, sehr schwer von ausgehen, weil du einfach, ja, das ist einfach Word of Mouth, ne? Also natürlich weiß ich das nicht, aber wenn du halt, je mehr Leute in Social Media und was weiß ich drüber, über diese Spiele reden, desto mehr Leute werden dann auch dadurch angefixt und gucken dann auch in das Spiel selbst rein. Das ist für mich eine ganz natürliche Entwicklung, und ich glaube, nur deswegen hat es diese Reihe jetzt auf 4 Spiele inklusive des Prequels geschafft.
Ja. Life is Strange hat, glaube ich, wirklich einen Nerv getroffen damals
mit
dem ersten Teil sehr, weil das hatte jetzt, glaube ich, nicht das Mega-Marketing-Budget.
Nee.
Dass man jetzt damit hätte rechnen können, dass das dann doch etwas größer wird. Und ja, wie du schon sagst, hat es ja auf diverse Spiele gebracht. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich True Colors ist, ob das weitergeht. Aber ja, weißt du, ich glaube, da musst du dir keine Gedanken machen. Da kannst du ruhig Destiny weiterspielen. Freut sich Bungie. Vor allem jetzt.
Destiny ist ein gutes Beispiel, weil da habe ich mir schon tausende Story-Zusammenfassungen angeguckt. Aber die gibt es ja auch im Spiel selbst nicht. Vielleicht ist das deswegen wieder eine andere Geschichte.
Nee, genau. Also das klingt sehr so, als wäre es da so, okay, das spiele ich mal kurz, weil das Gameplay halt funktioniert, auch in kurzen Schüben.
Ja.
Und die Story da ja dann eher so ein bisschen in den Hintergrund rückt.
Ja.
Und vielleicht macht er das ja auch, dass du quasi nebenher einfach dir die Lore-Videos oder sowas anguckst. Weil eigentlich wäre es für mich so ein Ding gewesen von, okay, gerade Live-Service-Games sind dann eben nicht so die Option, weil sie so lang sind. Mhm. Aber es ergibt ja voll Sinn, wenn du nur so einen kurzen Burst spielen kannst, dann, das merke ich ja bei mir selbst, ich fange ja kein großes Storyspiel an, wenn ich weiß, ich habe nur eine halbe Stunde.
Exakt. Und du kannst dann einfach aufhören und es ist fein und du kannst dann weitermachen, wie du willst. Genau. Und du hast kein Buy-in, wie man im Englischen sagen würde. Also du musst jetzt nicht groß irgendwie dich emotional damit konfrontieren und sowas. Also, es ist sehr einfach zu snacken.
Snacken, ja, richtig. Ich glaube, das ist auch der richtige Begriff an der Stelle. Okay, damit sind wir durch mit den Fragen für diesen Feedback-Podcast. Ihr könnt uns Fragen stellen, einfach hier in den Kommentaren, wo auch immer ihr es schaut. Und wenn ihr Feedback-SupporterIn seid, dann könnt ihr auch entweder direkt hier unter dem Patreon- oder Steady-Post eure Fragen stellen oder eine Mail schicken mit den Fragen. Dann wichtig ist dann nur, die Mail zu benutzen, die ihr auch bei Patreon oder Steady benutzt, damit ich verifizieren kann, dass ihr auch SupporterIn seid. Und dann kommen eure Fragen auch garantiert im nächsten Feedback-Podcast dran. Wir machen kurz bevor so ein Feedback-Podcast online geht, beziehungsweise kurz bevor wir ihn aufnehmen, auch immer so einen Aufruf auf Patreon und Steady, wo ihr dann nochmal spezifisch eure Fragen dort posten könnt, damit ihr das nicht irgendwie groß verpasst oder sowas. Da wollen wir euch immer genug Zeit geben, darauf zu reagieren, war ja jetzt auch so. Und da kamen ja wieder ein paar Fragen rum. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, diese Art Podcast ist nach wie vor aufschlussreich für euch. In ein paar Monaten dann der nächste Teil.
Ja.
In mindestens 3 Monaten Abstand, vielleicht aber auch ein bisschen mehr.
Wir richten uns am Voice of Cards Release-Termin.
In diesem Veröffentlichungsrhythmus gibt es jetzt den Feedback-Podcast. Ja. Das ist so weird. Da müssen wir noch einen normalen Podcast drüber reden. Okay, dann euch an dieser Stelle schon mal eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.